Wie angekündigt, predige ich über Hesekiel 34, die Geschichte von den Schlechten und dem guten Hirten. Der gute Hirte sucht seine Schafe, die Schlechten lassen sie laufen. Die Frage, haben Sie schon mal irgendeine Person gesucht, richtig intensiv? Ich habe vor etlicher Zeit einmal ein nettes Versteckspiel, so ein Suchspiel gemacht mit der Mutter von Frau Schürer, Anna Hepting. Wir beide flogen nach Haiti, aber mit verschiedenen Fluglinien und hatten dann in Miami einen Treffpunkt vereinbart, wo ich sie dann sozusagen unter meine Fittiche holen sollte, um sie mit nach Haiti zu begleiten. Denn sie ist eine sehr nette, patente Dame, die aber nur Hessisch spricht, also Englisch überhaupt keine Koordination hat. Gut, ich kam in Miami an und der Treffpunkt war leer. Ich fand sie nicht. Habe dann alle Cafés an diesem Flughafen erstmal durchgesucht und Restaurants, dann habe ich sie ausrufen lassen. Wir sollten zusammen im Gästehaus der Mission in Miami übernachten, da war sie auch nicht. Am nächsten Morgen, mittags würde der Flug erst weitergehen, am nächsten Morgen habe ich dann alle Hotels angerufen, rings um den Flughafen. Und in einem war sie tatsächlich gebucht. Fand ich klasse, da bin ich dann hingegangen, habe mir die Zimmernummer geben lassen und als ich an das Zimmer kam und klopfte, sagte mir ein freundlicher Herr, sie wäre gerade vor ein paar Minuten ausgezogen. Dachte ich, ist ja ideal, wahrscheinlich wird sie ja dann unterwegs sein zum Flughafen. Aber da hatte sich inzwischen, da gibt es ja immer so Tore da, wo man sich treffen muss, D und G und F und so. Als der hinkam, war ein Tor angeschlagen. Ich suchte sie dann in der Nähe, fand sie nicht. Später änderte sich dieses Abflugtor und so eine halbe Stunde vor Abflug war sie also immer noch nicht in Sicht. Wenige Minuten vor Abflug fragte ich dann die Stewardess, ob ich vielleicht doch noch mal kurz durch den Flughafen rennen könnte, jemand zu suchen. Und rannte zu diesem anderen Tor. Da stand sie ganz alleine mit etwas Handgepäck. Ein lieber Mann hat ihr gerade versucht klarzumachen, dass sie da richtig stünde und dann auch dort abgeholt würde. Der letzte Punkt stimmte natürlich. Von mir, wir rannten dann, sie war immerhin schon 75 Jahre, rannten quer durch den Flughafen und waren 5 Minuten vor Abflug im Flugzeug. Ja, jemand gesucht und gefunden, Schürers fiel dann ein Stein vom Herzen, als sie uns beide in Port-au-Prince aussteigen sahen. Ja, gesucht und gefunden, die Frage, wie sucht Gott Menschen? Gibt es da auch so Stellen, wo man sich verpasst? Sie hatte ihren Namen ausrufen hören, aber sie hatte nicht verstanden, wo man sich treffen sollte. Und so weiter. Wenn Gott Menschen sucht, wie sieht das aus? Ich denke, da gibt es auch so Stellen, wo man sich fast getroffen hätte und doch verpasst. Wo man hörte, irgendwie, ich bin gemeint, aber nicht genau weiß, wie geht es denn jetzt weiter? Was geschieht denn konkret, wenn ich wirklich gemeint bin von Gott? Gott tadelt hier die Führer des Landes und sagt, ihr seid wie Hirten, die sich nur selber weiden, die ihr Schäfchen ins Trockene bringen wollen, aber nicht die Schafe. Denken wir an den Kosovo-Konflikt, wo ein Mann wie Milosevic wahrscheinlich auch eher sich selber weidet und seine Machtinteressen und ruhig zusieht, wie seine Schafe versprengt werden, wie er ihre Wolle, ihnen an die Wolle geht, sie teilweise sogar ums Leben bringt. Ja, Hirten, die sich selber weiden, sind eigentlich der Alltag. Denken Sie an die führenden Männer von irgendwelchen Ländern. Denken wir an Indonesien, wo gerade ein Präsident Suharto abgelöst wurde. Denken wir an Zaire, wo ein Präsident Mobutu war. Diese Länder sind sehr arme Länder, aber ihre Präsidenten gehören zu den reichsten Männern der Welt. Ich hatte mal so eine Rangliste gesehen. Ich glaube, der Suharto stand an Platz 18 der reichsten Männer der Erde. Problem der Staatsverschuldung könnte man eigentlich relativ leicht lösen in diesen Ländern. Man müsste nur dem Präsidenten das Geld abnehmen, was er sich unter den Nagel gerissen hat, und es wieder in den Staatshaushalt zurückführen. Dann stünde wahrscheinlich die Bilanz auf Null und die Schulden wären wahrscheinlich schon weg. Könnte man ja jetzt übertragen, denken Sie an den Honecker, wie viele Autos der fuhr, wie viele Villen er besaß, wie hoch das Kapital der SED war. Es gibt überall Hirten, die sich selber weiden und dabei ihren Vorteil suchen. Ich sprach mal mit unseren Missionaren auf den Philippinen, Scotts, weil ich so ein nettes Beispiel von ihrem Land gelesen hatte und fragte sie, ob das denn auch stimmen könnte oder ob das nur eine böswillige Karikatur sei. Ich hatte gelesen, wenn so die Regierung 100.000 Pesos ein Dorf überweisen will, dann kommen in diesem Distrikt ungefähr noch 50.000 Pesos an. Und wenn das Dorf dann das Geld kriegt, sind es noch 10.000 Pesos. Aber der Bürgermeister unterschreibt, dass er 100.000 erhalten hat. Und die Leute fragen, warum unterschreibst du das? Stimmt doch gar nicht. Sagt er, ja, wenn ich das nicht unterschreiben würde, würde ich auch die 10.000 nicht kriegen. Denken Sie an solche Länder, inzwischen gehört es leider auch zum Alltag von Deutschland. Was würde sich dort verändern, wenn man einen Begriff wegnehmen könnte, den Begriff Korruption? Dann wären plötzlich viele Länder in einem gesunden Zustand. Denken wir an die Schafe. Menschen sind ja wie Schafe, sie brauchen jemanden, der sie führt. Und da bieten sich ja immer wieder Führer an. Denken wir an eine Ideologie, die Welt zum Paradies verwandeln wollte. Leider hat sie ungefähr 100 Millionen den Zutritt zum Paradies verwehrt. Der Kommunismus. Man schätzt, dass diese Bewegung, die jetzt 80 Jahre alt ist, ungefähr 100 Millionen Menschen ums Leben gebracht hat, während sie das Paradies auf der Erde herstellen wollten. Es gibt einen netten Scherz, vielleicht kennen Sie ihn ja, da soll eine Dame Honecker mal gefragt haben, sagen Sie, wer hat eigentlich den Sozialismus erfunden? Waren das Politiker oder Wissenschaftler? Und er sagte, ist klar, das war ein Politiker. Die Dame sagte, das habe ich mir auch gedacht, denn ein Wissenschaftler hätte das erstmal an Ratten ausprobiert. Ja, ein sehr makabrer Scherz, aber vielleicht hat sie ja nicht ganz Unrecht. Die Frage, Führer, wen führen Sie eigentlich? Wofür treten Sie ein? Gott tadelt die Führer von Israel und Hirten Israels waren die Könige, die Priester und die Propheten. Was sollten die tun? Sie sollten für das Wohl des Volkes eintreten. Stattdessen haben sie ihre eigene Ehre gesucht, ihre eigene Lust, ihren eigenen Reichtum und ihre Ziele verfolgt. Und wenn die Leute sagten, das wollen wir gerne hören, haben sie das gesagt, denn dafür bekamen sie Geld, während sie Gottes Wort vernachlässigt haben. Es ist mein Eindruck auch unter uns, dass auch führende Parteien immer mehr populistisch regieren. Das ist jetzt meine persönliche Meinung, vielleicht sehen Sie das anders. Das heißt, sie richten sich nach dem, was ankommt, was die Leute gerne haben, damit sie an der Macht bleiben und wiedergewählt werden. Denken Sie einmal an die Menschenrechte. Wir haben NATO-Luftangriffe auf ein Nachbarland unter der Bezeichnung, wir setzen uns für Menschenrechte dort ein. Vor wenigen Tagen lief im Fernsehen eine Sendung, die ich nicht gesehen habe, aber meine Frau, über die Spätabtreibung Behinderter, die nahezu bis zur Geburt in Deutschland abgetrieben werden können. Das ist oft ein tagelanger Todeskampf, bis sie endlich ums Leben gekommen sind. Und schrecklich für Mutter und Kind. Wir setzen uns für Menschenrechte ein. Ich weiß nicht, ob wir unter uns hier jemand haben, der behindert ist. Später kann man den Leuten mal sagen, wahrscheinlich hat man dich vergessen abzutreiben. Ich übertreibe das, es ist so brutal und hart. Aber wir schimpfen über Hitler, weil er ja Euthanasie geübt hat. Und was machen wir? Im Prinzip ja nichts anderes. In Berlin, der neuen Bundeshauptstadt, soll ein Mahnmal gebaut werden für die Opfer des Holocaust. Ich weiß nicht, warum die Leute sich so lange streiten, aber es geht ja schon jahrelang. 6 Millionen Juden haben wir umgebracht. Aber die Frage ist, wo wird ein Mahnmal gebaut für die 6 Millionen abgetriebenen Kinder unseres Landes, die im Laufe der letzten 30 Jahre ums Leben gebracht wurden? Wer hätte den Mut, so ein Mahnmal zu bauen, auch wenn es auf seinem eigenen Grundstück wäre, was er gekauft hätte? Er würde in der Luft zerrissen werden von unseren Medien, von unseren Parteien und vielleicht auch von unseren Kirchen, zumindest vielleicht der Kirche, in der ich Mitglied bin. Das ist nicht opportun, wie man so schön sagt, das wollen die Leute nicht hören, aber sie wollen trotzdem eintreten für Menschenrechte. In erster Linie natürlich bei anderen oder wenn es um ihr eigenes Recht geht. Führer, die sich selber führen, ich denke, dass es auch bei Führern manchmal dämonische Mächte sind, die sie führen und einsetzen. Und dass auch Kirchen dann durchaus mitmachen. Denken wir im Dritten Reich, da gab es einen Führer, Führerbefehl, wir tragen die Folgen. Scherzhaft sagten die Leute, wir tragen immer noch daran. Auch da gab es Flüchtlingsschübe, 12 Millionen Vertriebene, die hier in das Land zurückströmten. Ich vermute, wir haben heute Morgen einen ganzen Teil unter uns, die dazugehören. Ja, wie sieht es aus? Damals spielte die Kirche mit, zumindest ein Teil der Kirche, der sogenannte Reichsbischof, gab seinen Segen zu dem, was da lief. Heute bei Jugoslawien eine national eingestellte serbisch-orthodoxe Kirche hat bisher zumindest diese Aktionen unterstützt. Inzwischen ist sie ein ganz klein bisschen zurückhaltender geworden. Auch unsere Kirche übernimmt viele gesellschaftliche Trends. Mit einer gewissen Zeitverzögerung kommen die auch dort an. Denken Sie nur mal an die Frage der Partnerschaft, falls Sie da in der Presse mal lesen, was auch Kirchens da alles inzwischen preisgegeben wurde an Positionen. Die Bibel sagt, dort wo die Schafe sich zerstreuen, werden sie von Feinden besiegt. Denken wir an die Kriminalität in unserem Land als Feinde, an die Suchtgewohnheiten von Millionen von Menschen, an die Tablettenabhängigen, an Geschlechtskrankheiten, die sich ausbreiten. Die Feinde, die siegen an Verschuldung und vieles mehr. Ja, die Schafe verlaufen sich, sie haben keine Orientierung mehr, die Folgen sind katastrophal. Bindungslosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Menschen werden aggressiv, schon Kinder. Und ich fragte vor einiger Zeit mal, als der Richard Straube hier war, der hatte so eine Evangeliumswoche durchgeführt und betreibt ein Heim, das nennt sich Help Center, wo sie versuchen, jungen Erwachsenen, die drogenabhängig sind oder okkult verseucht oder psychisch kaputt, wieder auf die Beine zu helfen. Ich fragte ihn, was meinen Sie, was ist das gesellschaftliche Problem Nummer 1 in Deutschland? Wäre interessant, wenn Sie in Gedanken mal überlegen, was ist das gesellschaftliche Problem Nummer 1? Er dachte überhaupt nicht nach, sondern sagte sofort, Egoismus. Und als ich nachdachte, muss ich ihm recht geben. Jeder denkt an sich, auch die Hirten denken oft nur an die eigenen Vorteile. Natürlich haben sie andere noch ein bisschen im Blick, aber die Frage, wo setzen sie sich für sie ein? Ich traf vor Jahren mal einen ehemaligen Klassenkameraden von mir, mit dem ich Abitur gemacht hatte. Ich war damals in der evangelischen Jugend engagiert, er war in der katholischen Jugend engagiert, wir verstanden uns ziemlich gut. Und ich traf ihn so 20, 25 Jahre danach zufällig wieder, weil er der Hausarzt war von Leuten, die ich besuchte an einem anderen Ort. Und dachte ich, oh, den will ich mal besuchen, wenn der hier wohnt. Da besuchte ich ihn, er war inzwischen verheiratet. Gleich zu Beginn sagte er, oh, weißt du, ich habe mich von diesem Hintergrund gelöst. Ich bin da nicht mehr so kirchlich engagiert, aber ich bin trotzdem glücklich. Ich sagte, es ist ja schön, wenn du glücklich bist, ich will dir das nicht wegdiskutieren. Aber eines weiß ich trotzdem, dass du auf die Frage nach dem Sinn des Lebens wahrscheinlich keine befriedigende Antwort hast. Und da waren wir bei einem Thema, wo wir dann lange Zeit drüber sprachen. Und so war es auch die Frage, wofür lebe ich eigentlich? Er hatte viele hohe Ziele gehabt, er hat sie nicht erreicht, war nur Hausarzt geblieben, in Anführungszeichen. Ja, die Frage, wofür lebe ich, was ist meine Orientierung? Für Israel damals sagte Gott, ich werde ihnen einen Hirten schicken, der diesem Volk wieder Orientierung gibt, der sie alle zusammenholt auf eine Weide und dort werden sie in Frieden leben. Wer Israel in der Zeitung verfolgt, stellt ja fest, dass Frieden dort ein Fremdwort ist. Es ist immer nur die Frage, an welcher Stelle es brennt, ob im Norden oder im Süden oder im Osten oder Westen. Irgendwo ist immer Unruhe. Gott wird sein Volk am Ende sammeln, was verehrt und versprengt ist. Ich nehme an, Sie kennen die Bibel alle so gut, dass Sie wissen, dass es 12 Stämme Israels gibt, von denen heute vielleicht noch 3, 4, maximal 5 bekannt sind. Wo der Rest ist, weiß kein Mensch. Irgendwo in der Welt verteilt und verstreut. Aber was sagt die Bibel? Er wird alle Verstreuten und Versprengten sammeln. Das heißt, Gott weiß, wo die Stämme sitzen, wo die Angehörigen sind, und er wird sie einmal wieder zusammenführen in Israel. Vor etlichen Jahren wurde mal zufälligerweise ein Stamm entdeckt. Man wusste gar nicht, dass es den noch gibt. Da hat man solche Israeliten in Äthiopien entdeckt. Die sogenannten Felachen nannte man sie dann. Sie stammten wahrscheinlich aus dem Stamm Manasse. Und man konnte feststellen, bis zu welcher Zeit sie dort noch die israelitische Kultur übernommen hatten und wann sozusagen der Bruch war, wo sie also irgendwie ausgewandert sein mussten, verstreut waren. Ja, und dann hat man sie in einer Nacht- und Nebelaktion nach Israel geholt mit riesigen Flugzeugen und war erstaunt, da gibt es einen Stamm noch, wir wussten gar nicht, dass der existiert. So wird Gott versprengte Leute aus der ganzen Welt zusammenholen unter einem Hirten und sie zusammenführen in einem Friedensreich, das Jesus leitet. Allerdings geht es vorher durch bestimmte Gerichtskatastrophen durch, sowohl für sein Volk als auch für die Welt. Trotzdem, Gott sucht seine Schafe. Da gibt es ein nettes Beispiel, wo ein Junge sich verlaufen hat. Er wohnte an einem Waldrand und man fand ihn nicht. Man hat ihn sehr intensiv gesucht. Man fand ihn nicht, hat am nächsten Tag weitergesucht und fand ihn dann im Wald. Er lag auf einem Weg und schlief. Der Vater hat ihn dann aufgeweckt und der Junge war ganz begeistert und sagte: Vater, das ist schön, dass ich dich gefunden habe. Es war insofern interessant, weil ja der Vater ihn gesucht hatte, der Vater hatte ihn gefunden, aber er sagte: Nein, dass ich dich gefunden habe. Und wenn Gott Sie persönlich, jeden, der heute Morgen hier ist, irgendwo gefunden hat in Ihrem Leben, dann können Sie vielleicht sagen: Ich habe ihn gefunden. Aber die Wahrheit ist umgedreht. Er hat Sie gefunden und Sie haben es endlich kapiert. Jesus ist mein Hirte und er hat mich gefunden. Ich las gerade gestern ein Beispiel aus Kroatien. Ist ja auch ein heiß umkämpftes Gebiet. Da sagte so ein Kroate: Nur mit Gewehr schießen Sie mich zu Gott. Auf gut Deutsch, irgendeinen Quatsch werde ich nicht glauben, es sei denn, ich werde mit Gewehr dahin geschossen. Er ging am Ende dieses Krieges über eine Brücke in Karlovac und da hatte leider ein Heckenschütze ihn getroffen, hat ihm in die Ferse geschossen. Und dann kam er als Invalide ins Krankenhaus, schimpfte und fluchte wie all diese angeschossenen Leute dort. Aber er hatte eine Krankenschwester, die Jesus kannte, die sagte, es kann auch manchmal Schwieriges im Leben einen Sinn haben und schenkte ihm dann das Buch Jesus, unser Schicksal. Vielleicht kennen Sie das. Es hat er gelesen, von Wilhelm Busch geschrieben und hat sein Leben Jesus anvertraut. Was hatte der gesagt? Nur mit Gewehr schießen Sie mich zu Gott. Genau das war passiert. Er war durch Gewehr zu Gott geschossen worden. Er hat heute keine Rente, er hat keine Krankenversicherung, er ist nicht mehr berufstätig, er lebt gerade so über dem Existenzminimum, aber er strahlt und sagt: Ich habe ihn gefunden. Ja, an der Stelle kann man natürlich fragen, angenommen Gott hat Sie auch gefunden, diese Schafe brauchen ihr Heilung. Was für innere Wunden hat er bei Ihnen geheilt? Wo waren Sie geknickt? Oder vielleicht sind Sie es ja noch, dass Sie ihn erst an die Wunde ran lassen müssen. Wo hat Schuld Sie belastet, die er Ihnen abgenommen hat? Wo hat er Ihnen neue Lebensnahrung gegeben, indem er Ihnen Gottes Wort lieb machte? Nicht nur Illustrierten und irgendwelche Fernsehsendungen, sondern sein fantastisches Wort zur Stärkung. Wo hat er Ihnen schlechte Gewohnheiten abgewöhnt, sie verändert? Wo hat er Sie geführt und Sie von anderen Führern gelöst? Menschen, die wir bewundern oder fürchten, sind ja geheime Führer in unserem Leben. Menschen, die wir bewundern oder auch fürchten, haben einen großen Einfluss auf uns. Und wenn Jesus unser Führer wird, möchte er uns auch davon lösen, von beidem. Vielleicht brauchten Sie Lösung von irgendwelchen politischen Ideologien. Vielleicht von religiösen Traditionen ohne Leben. Vielleicht von irgendwelchen Vorurteilen, die Sie haben, oder Meinungen. Viele brauchen Lösung vom Aberglauben, vom Okkultismus. Nicht nur am Freitag, den 13., es gibt ja noch ganz andere Dinge, die da laufen. Für mich war es interessant, mich einmal zu lösen von etwas, was ich bisher immer objektiv richtig ansah. Ich habe Theologie studiert. In diesem Studium wird ja die Bibel auseinandergenommen, objektiv, intellektuell zergliedert. Ich habe den Eindruck, man kriegt sie dann oft hinterher nicht mehr so ganz wieder zusammen. Also mein Stichwort war immer, intellektuell redlich zu arbeiten, haben wir gelernt. Objektives Denken. Dann habe ich während meines Studiums Jesus kennengelernt und stellte fest, Jesus ist viel wichtiger als die Meinung dieser Leute. Und da hatte ich ein sogenanntes Aha-Erlebnis. Da wurde mir nämlich deutlich, dass auch mein ganzes objektives Denken absolut falsch sein kann. Dass es möglich ist, Gedankengebäude aufzurichten, noch so klug durchdacht, die völlig falsch sind, weil die Grundlage nicht stimmt. Und dann habe ich erstmal Buße getan und Jesus gesagt: Danke, dass ich das jetzt erkannt habe, dass auch mein Denken falsch war. Und dann habe ich mich immer mehr von der Meinung von Menschen gelöst und immer mehr an die Bibel gebunden und bin darüber froh geworden. Bei jedem Bibelabschnitt, den Sie lesen, auch privat, können Sie immer eine Frage stellen. Die Frage heißt Situationsvergleich. Was war damals und heute genauso? Und was ist damals und heute anders? Jetzt könnte man fragen, hier ist die Rede von Hirten, die sich selber weiden, kann man sagen, gibt es heute leider immer noch. Aber es gibt auch einen richtigen Hirten, der die Menschen zu ihrem Vorteil leitet und sie verändert. Das ist Jesus. Und jetzt die Frage, hier ist die Rede von Schafen. Haben Sie sich schon als Schaf entdeckt? Fand ich so nett, damals in der Schule hat ein Lehrer zu einem Schüler mal gesagt, du Schaf. Und da sagte er, ja, ein Schaf Gottes. War der Lehrer etwas verblüfft. Ja, haben Sie sich schon als Schaf entdeckt? Als ein Schaf Gottes, das einen Hirten braucht, aber auch von ihm fantastisch versorgt wird? Und jetzt wird es theologisch ein klein bisschen komplizierter. Wenn Sie sich als Schaf entdeckt haben und Jesus Ihr Hirte ist, ist das sehr gut. Aber Christus wohnt ja nicht nur in Christen im Herzen, sondern auch Christen wohnen in Christus. Sie gehören zu ihm. Die Bibel stellt sich das so vor, dass alle Christen zusammen seinen Leib bilden, also eine Einheit bilden mit ihm. Und wenn Jesus der Hirte ist und sie zu seinem Leib gehören, gehören sie also zu einem Hirten. Auf gut Deutsch, sie haben auch eine Verantwortung eines Hirten. Das heißt, Gott möchte durch sie persönlich anderen Menschen begegnen, damit sie seine Stimme hören, seine Art kennenlernen und auch sein Schaf werden, wenn sie das noch nicht sind. Oder wenn sie es schon sind, dass sie als Schaf Pflege empfangen, auch durch sie. Ja, mein Einstieg war die Frage, haben Sie schon mal jemand gesucht? Ich bin sicher, die meisten haben das schon irgendwann mal getan, vielleicht nur kurze Zeit. Aber wichtiger ist ja die Frage, wurde Ihnen klar, dass Sie gesucht werden? Dass jemand da ist, der Ihnen nachgegangen ist oder noch nachgeht, bis er Sie findet und Sie bei Namen gerufen hat und gesagt, ja, du bist mein, du gehörst zu mir. Das war der erste Teil. Und der zweite, was bedeutet es jetzt, sich von anderen Führern zu lösen und selber in der Verantwortung des Hirten zu stehen und auch zu beten, Herr Jesus, ich möchte, dass du auch durch mich anderen begegnest, sie gewinnst, sie wieder heilst und aufrichtest. Ich denke, an der Stelle muss man nicht mit einem schlechten Gewissen jetzt rangehen, oh, ich muss irgendwie etwas tun, sondern man kann ja beten, Herr Jesus, ich bin gespannt, wie und wann und wo auch immer du mich irgendwie gebrauchst, um Menschen zu begegnen, damit sie auch ihren Hirten finden. Ja, das wünsche ich Ihnen und mir, diesen Hirten zu kennen, immer mehr zu lieben, aber auch in seinem Einsatz und seiner Führung zu bleiben. Herr Jesus, du weißt, was das für jeden von uns bedeutet, weil du ihn persönlich kennst, mit Namen rufst. Danke, dass wir bildlich gesprochen deine Schafe sein können, dass wir dein optimaler Pflege sind, eine gute Leitung haben, dass du uns aber auch einsetzen möchtest, um in der Verantwortung wie ein Hirte auch für andere da zu sein, dass du ihnen in irgendeiner Weise begegnest. So lobe ich dich. Amen.